Frau Professor, ich darf Sie jetzt gleich einmal bitten, sozusagen dieses Thema ein bisschen durchaus ausführlicher zu umreißen. Kinder verabschieden.
Ja, ich begrüße auch alle Zuhörerinnen und Hörer ganz herzlich. Und dieses Thema ist in der Tat vieldeutig oder vielschichtig. Aber zunächst einmal denken wir an eine natürliche Verabschiedung. Und die findet eben dann statt, wenn die Kinder dabei sind, erwachsen zu werden, wenn sie reif werden und gleichsam Flügge werden und aus dem Nest gehen und in ihr eigenes Leben hinübergehen, dann müssen sie ja von den Eltern verabschiedet werden. Und diese Verabschiedung aus der Kindheit und der Geborgenheit der Kindheit in die Selbstständigkeit des Erwachsenen Lebens, die war in früheren Zeiten eher abrupt. Also da hat man die Kinder hatten eine rechte Kindheit, aber dann hat man sie eben gleichsam hinausgeschickt ins Leben. Die Mädchen haben oft also geheiratet und damit waren sie einfach voll reife junge Frauen und die Burschen sind manchmal auf Wanderschaft ausgezogen und das war noch eine Zeit ohne Handys oder Post oder irgendwas. Also wirklich hinausgegangen in die freie Welt und ins Leben und mussten sich da ihre Arbeitsstellen suchen oder ihren Unterhalt suchen und eben durchs Leben durchschlagen. Man findet das heute auch noch in manchen Völkern, sogenannte Initiationsriten, also dass die jungen Burschen irgendeine Heldentat vollbringen müssen oder ein Tier erlegen müssen oder irgendetwas leisten müssen und dann sind sie eben ein vollwertiges Mitglied dieser Volksgruppe. Im Übrigen gibt es da sogar gewisse Parallelen zu höheren Säugetieren. Ich erwähne das nur, weil das eigentlich so ganz nett ist. Die Bären zum Beispiel machen das so. Die Bärenmutter hat ihre Jungen und die hinter ihr immer schön brav nachtrotten und sie zeigt ihnen alles, wie man also jagt und wie man sich vor Witterung schützt und so weiter. Und dann kommt der Tag, an dem die Bärenmutter ihre Jungen auf einen Baum hinaufschickt und weggeht. Einfach weggeht. Nun, die Jungen, die sitzen da am Baum oben und denken, Mutter wird schon kommen, aber sie kommt eben nicht. Und irgendwann wird es ihnen langweilig und Hunger kriegen sie auch. Und dann gehen sie vom Baum herunter und dann sind sie erwachsene junge Bären und müssen sich um ihren Lebensunterhalt selbst kümmern. Nun, in unserer Gesellschaft hat sich das sehr geändert. Ich sage aber nur in unserer, nämlich mit zunehmendem Wohlstand bleiben die Kinder länger abhängig, weil sie mehr Ausbildungen machen und Lehren und Schulen und Studium und die Eltern sich das auch leisten können, dass sie eben die Kinder viel länger ernähren und mit dem Wunsch, dass die Kinder eben mehr Bildung erwerben. Und es zieht sich heutzutage bei uns, also man spricht sogar von einer Art Daueradoleszenz, diese zwar über die Pubertät hinaus, dass die jungen Menschen noch teilweise bei den Eltern wohnen, da gibt es das Schlagwort vom Hotel Mama, nicht? Oder dass die Kinder auch finanziell noch sehr lange abhängig sind von Eltern und obwohl sie eigentlich schon erwachsen wären. Und das führt auch zu gewissen Spannungen. Manchmal muss es aber nicht. Aber jedenfalls ist heute, hat sich das insofern geändert, die Kinder sind früher reif. Es gibt eine Frühreife, das heißt, diese echte Kindheit gibt schon nicht mehr durch den Einbruch der Medien. Durch die Medien kommen sie ganz schnell in die Erwachsenenwelt hinein, aber auf der anderen Seite sind sie eben sehr lang in diesem jugendlichen Stadium, in dem sie noch nicht ganz selbstständig sind. Die Kinder allerdings, die aus einem eher tristen Milieu kommen, eher unglückliche Lebensbedingungen vorfinden zum Heranreifen, die werden oft früher selbstständig, weil sie natürlich aus dem Elternhaus rausdrängen, auch keine Fürsorge mehr haben. Also die sind diejenigen, die oft schon mit 14, 15 hinausgehen ins Leben und auch das ist teilweise etwas zu früh für sie. Aber sie entwickeln wieder mehr Selbstständigkeit als diese überbehüteten Kinder.
Da sind viele interessante Sachen schon drinnen gewesen. Ich würde ganz gern auf Folgendes kurz eingehen oder Sie danach fragen, Frau Professor. Es ist ja nun so, dass die Pubertät eine Reifungsphase auf vielen verschiedenen Ebenen ist. Und wenn man mit Volksschullehrerinnen beispielsweise oder Lehrern spricht, hört man oft, ja, die Pubertät beginnt heutzutage schon in der dritten Klasse. Ja, also das ist auch ganz konkret hormonell oft so, habe ich gehört. Die Mädchen bekommen ihre Tage früher und so weiter. Also da ist offenbar etwas passiert, auch auf körperlicher Ebene. Was den Beginn der Pubertät einerseits vorverlagert hat und auf der anderen Seite, wie Sie gerade geschildert haben, ein Ende nicht absehbar macht oft.
Ja, das ist eine lange Phase geworden, was sich entwickelt hat, ja sicher auch durch durch Wohlstand und durch Veränderungen des Lebensstils und auch Ernährungskomponenten bedingt und so weiter. Also die durch die reichhaltige Ernährung ist eben auch körperlich eine frühere Reife da, was aber nicht heißt, dass sie psychisch auch unbedingt früher reif sind. Na, die Pubertät zieht sich über Jahre hin. Aber dennoch möchte ich eines sagen, die Pubertät ist schon ein spannender Zeitraum. Und zwar aus dem Grund, weil das so ein Erwachen der eigenen Persönlichkeit des jungen Menschen darstellt, was natürlich stufenweise geht und mit manchen Rückschlägen auch wieder, aber dennoch sich vollzieht. Und das müssen Eltern schon wissen. Also in der Pubertät erwacht die eigene Entscheidungsfähigkeit des jungen Menschen und es erwacht sein Selbstgestaltungspotenzial. Und das heißt, er muss nicht mehr, der junge Mensch muss nicht mehr fortsetzen und weiterführen, was die Eltern ihm mühsamst beigebracht haben. Er kann genau genommen alles über Bord werfen. Er muss es nicht und viele tun es auch nicht, aber er kann. Er kann also Ja oder Nein sagen zu all diesen Erziehungselementen, die ihm da so schön eingetrichtert worden sind vorher. Und das ist auch richtig und gut so. Und es ist Chance und Gefahr. Es ist beides in einem. Gefahr insofern, dass Eltern vielleicht sehr, sehr schöne Werte an ein Kind herangetragen haben, es vielleicht, sagen wir mal, sehr musikalisch erzogen haben und dann irgendwann im Laufe der Pubertät sagt das Kind, also mit der Musik habe ich nichts mehr am Hut, davon will ich jetzt nichts mehr wissen. So kann passieren, nicht? Und es kann auch mit anderen Werten so sein. Es ist aber auch eine Chance. Und wiederum möchte ich die Kinder erwähnen, die aus keinem so glücklichen Elternhaus kommen, wo sehr viel Streit ist, vielleicht sogar Gewalt ist oder Süchte eine Rolle spielen, also Alkoholiker Eltern da sind und so. Für diese Kinder ist es tatsächlich eine Chance, dass sie auch neue Wege finden, dass sie sich ablösen können von diesen Negativvorbildern und dass sie eine Kehrtwende vollziehen können, dass sie an sich selbst arbeiten können, sich da herausarbeiten können. Das machen natürlich auch nicht alle, aber es gibt es immer wieder, dass man zum Beispiel gerade bei Kindern, wo ein Elternteil alkoholkrank ist, dass so ein Kind sagt, also ich habe dieses ganze Elend erlebt, ich will das nicht bei mir. Ich passe auf oder ich lebe abstinent oder ich mache es besser als meine Eltern. Tatsächlich ist dieser Wunsch irgendwo erwacht in den Kindern. Sie wollen es besser machen als ihre Eltern. Ist nicht gesagt, dass es ihnen so gelingt, aber der Wunsch an sich ist nicht schlecht. Sie wollen eben ihre eigenen Erfahrungen machen und ihr eigenes Leben gestalten und das soll man ihnen auch zugestehen.
Ja, mir stellen sich jetzt da natürlich ganz konkrete Fragen, auch bedingt dadurch, dass ich selber Mutter bin natürlich. Sie haben gesagt, es kann durchaus so sein, dass man erfährt als Eltern, dass die Kinder die Werte, die man ihnen mit viel Herzblut sozusagen mitgegeben hat oder mitgeben wollte, zu diesem Zeitpunkt in dieser Phase des beginnenden Erwachsenwerdens über Bord werfen. Ja. Wie soll ich darauf reagieren? Gar nicht? Oder soll ich mich auf eine Diskussion einlassen? Oder soll ich sagen, ja, das ist deine Freiheit, aber du sollst wissen, mir ist das deswegen wertvoll und vielleicht findest du auch einen Wert darin?
Ja, das Letztere klingt schon recht gut. Ja, also man wird da kein allgemeines Rezept kennen. Ich glaube, je weniger Druck die Eltern da ausüben, umso besser, denn das wird nur den Widerstand der jungen Menschen erwecken. Diskussion ist gut, wenn sie nicht zu aufdringlich ist, weil eigentlich wollen sich die Jugendlichen in dieser Lebensphase mehr nach den Gleichaltrigen orientieren und wollen eigentlich auch nicht, dass die Eltern immer noch da viel reinreden und immer noch viel hinterfragen und sie ausfragen und dergleichen. Da wehren sie alles ab. Also man sollte da sehr behutsam sein, auch ein bisschen großzügig mal sich wirklich zurücknehmen und nur dann, wenn der Jugendliche von sich aus ein Thema anspricht oder von sich aus noch irgendetwas besprechen möchte, dann soll man ihm wirklich gut zuhören und versuchen zu verstehen, und dann kann man sich auch eventuell auf eine Diskussion einlassen mit Argumenten oder mit, so wie Sie sagen, dass man sagt, gut, wirf nicht alle Werte über Bord, das ist ein Wert ist etwas Kostbares. Also, aber das muss in einer gewissen Behutsamkeit sein, sonst weckt es mehr den Widerstand.
Und das heißt, der Jugendliche muss auch selbst jetzt zu diesem Moment ein gewisses Einsehen in Werte sich erarbeiten, um sie leben zu können.
Das tut
sonst
er auch.
Wird er es nicht machen.
Das
nicht?
Tut er auch.
Ja.
Ein junger Mensch strebt nach Werten. Er ist auf der Suche nach Sinn, auf der Suche nach seiner Identität. Er sucht Werte. Junge Menschen sind sehr wertefühlig sogar. Und er will nur nicht vielleicht die gleichen Werte wie die Eltern. Oder er betrachtet manches, was für die Eltern ein Wert war, eben nicht mehr als ein Wert für ihn. Es gibt natürlich irgendwann einen Wandel in den Generationen und einen gewissen Fortschritt, was ja auch so sein muss, denn wenn die Kinder nur kopieren würden, was ihnen die Eltern vorreden und beigebracht hätten, dann gäbe es ja überhaupt keine Entwicklung. Und Entwicklung wird immer von jungen Menschen angestoßen.
Die Phase der Pubertät ist diese Phase des Abschieds, des Sich-Verabschiedens.
Ja.
Ist es mehr ein Abschied der Eltern oder ist es mehr ein Abschied der Kinder?
Naja, es ist beides. Ich glaube, dass die Kinder schon früher anfangen, sich innerlich etwas zu lösen. Das muss ja auch sein. Sie müssen sich abnabeln, während die Eltern noch eine Weile brauchen und heute auch eben etwas länger brauchen, weil sie die Kinder noch länger auch finanziell begleiten oder und so. Aber beide sollten sich wirklich langsam im Guten voneinander verabschieden. Und man kann sich dann im Guten verabschieden, wenn das Kind auch relativ gut vorbereitet ist für das selbstständige Leben. Und da spielt natürlich die Erziehung schon eine gewisse Rolle. Wenn man zum Beispiel Kinder von klein auf daran gewöhnt hat, dass sie selbstständig kleine Lösungen für kleine Probleme finden sollen, dann entwickeln die Kinder eine gewisse Kapazität, wenn es Schwierigkeiten gibt, lösungsorientiert zu denken und nicht nur zu denken, oh je, jetzt habe ich ein Problem. Also zum Beispiel, sagen wir mal, ein Kind hat Schwierigkeiten mit einem anderen Kind in der Schule, es wird von einem anderen Kind gemobbt oder geärgert oder was, und es kommt nach Hause und sagt zur Mutter, also der Rudi oder der Hansi oder wer immer, der ärgert mich. Wenn jetzt die Mutter gleich das Zepter übernimmt und sagt, also mit dem muss ich reden oder ich rede mit der Lehrerin und so weiter, dann lernt das Kind nicht, dass es selber etwas machen kann. Wenn die Mutter sagt, nun, lass uns mal nachdenken, was könnten wir machen, dass wir ein Verhältnis zum Rudi oder zum Hansi eben verbessern. Vielleicht kommt das Kind drauf, dass es sagen kann, naja, ich müsste mit ihm sprechen, ich könnte ihn vielleicht einladen einmal und wir spielen zusammen und dann reden wir miteinander, was hat er denn gegen mich oder was ist da zwischen uns und so. Also das heißt, das Kind entdeckt selber Lösungsmuster, und das kann man jetzt im Laufe der Erziehung öfters machen, nicht? Und, oder das Kind hat eine schlechte Note bekommen. Nicht, dass man gleich anfängt zu schimpfen oder die Schule zu beschuldigen oder sonst was und sagt, also was können wir denn jetzt machen? So das Kind vielleicht selbst draufkommt und sagt, da brauche ich ein bisschen Nachhilfe, ich bin in dem Lehrstoff hier nicht mehr gewachsen oder so. Oder das Kind sagt, ich werde jetzt ein bisschen weniger Fernsehen, ein bisschen mehr üben oder so. Also das Kind selber sowas entwickelt. Überhaupt würde ich empfehlen, dass man das Verhältnis von Freiheit und Verantwortung immer ziemlich ausgewogen hält. Die kleinen Kinder, die haben natürlich noch nicht so viel Freiheit. Je jünger sie sind, desto weniger Freiheit kann man ihnen natürlich geben, weil sie ja noch abhängig sind. Und haben aber auch natürlich keine Verantwortung für das, was sie tun, und die Verantwortung tragen dann mehr die Eltern. Und in dem Ausmaß, in dem man ein bisschen mehr Freiheit gibt, also Wahlfreiheit, wo sie etwas entscheiden dürfen, so in dem Ausmaß sollten sie aber auch sich ihrer Verantwortung bewusst werden. Also, und das werden sie dann, wenn man Konsequenzen der verschiedenen Entscheidungen von früh aufzeigt. Also wenn man zum Beispiel sagt, du kannst jetzt dein Taschengeld auf einmal ausgeben oder du kannst es sparen. Also man gibt ein bisschen mehr Freiheit. Sagt man, aber wenn du es auf einmal ausgibst, dann hast du eine Weile kein Taschengeld. Also das ist nicht so, dass dann die Eltern dann einspringen. So. Und wenn du es sparst, dann kannst du dir eben eine größere Anschaffung später machen. Also die Konsequenzen erklären, und auch im sozialen Bereich, also da scheint es mir überhaupt sehr wichtig, dass man da früh ein bisschen ein Training in Empathie hat. Also sagt, wenn du jetzt dem anderen beschimpfst, dann ist der andere traurig. Oder wenn du ihm ein Spielzeug wegnimmst, dann hat er eines weniger und kann weniger spielen und ist enttäuscht von dir und so. Also, dass man solche inneren Vorgänge bei anderen Menschen transparent macht, schon von früh, weil wir haben ein bisschen ein Defizit in Empathie momentan. Und so, dass man hier hilft, die soziale Kompetenz zu entwickeln. Nämlich, ich sage das deswegen, weil man Kinder dann leichter verabschieden kann, wenn man weiß, sie können Lösungen finden für ihre Probleme. Sie haben Ideen, wie sie etwas wieder gut machen können, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Sie haben eine gewisse Kompetenz im Sozialbereich. Das heißt, sie sind fähig, Freunde zu finden oder auch Freunde zu halten oder mit Kollegen gut zu kooperieren und so weiter. Also wenn ich das weiß, kann ich natürlich sehr viel leichter ein Kind loslassen, als wenn ich Sorge haben muss, wenn ich es loslasse, dann ist das Kind total hilflos und steht allein da.
Sie haben das Paar Freiheit und Verantwortung erwähnt. Das sind ja eigentlich zwei, wie soll ich sagen, Strebekräfte oder zwei Faktoren, in denen sich die menschliche Person sehr stark einfach auch zeigt. Ja, die gehören sehr eng einfach zum Wesen des Menschen dazu.
Ja, es sind zwei Seiten einer Medaille.
Einer Medaille. Ja. Und würden Sie, wenn Sie sagen, das sind die beiden wichtigen Dinge, die man eigentlich in Balance bringen muss, auch als Elternteil gegenüber dem Kind, würden Sie das auch dem Kind offenbaren, dass Sie sagen, schau mal, wir müssen jetzt schauen, dass deine Freiheit und deine Verantwortung gut zusammenarbeiten, damit du diesen Weg gut gehen kannst. Ja?
Ja,
hilft das dem Kind, das, sozusagen die geistigen nicht. Kräfte das zu kennen?
Das ist vielleicht noch ein bisschen abstrakt für die Kinder, nicht? Also so, mir scheint es wichtig, dass man nicht den Fehler macht, den Kleinen, den Jungen, auch zu viel Freiheit schon zu geben. Also Freiheit, dass sie schier alles haben können, was sie gerade wollen, an Spielsachen, oder wenn sie gerade im Geschäft irgendwas essen wollen, dann müssen sie es gleich haben und so weiter, brauchen sie ein bisschen jammern und so. Also den Kleinen zu viel Freiheit, und den Größeren dann versucht man irgendwie die Freiheit einzuengen, zu sagen, du musst unbedingt um 10 Uhr zu Hause sein und du darfst mit dem und dem nicht gehen oder du musst das und das machen oder die Lehrstelle annehmen und so. Also das ist eigentlich ein umgekehrter Prozess. Es ist gescheiter, die Kleineren ein bisschen enger zu führen. Also ich meine natürlich jetzt nicht streng in dem Sinn, aber doch ein gewisses Geleit ihnen zu geben und auch gewisse Grenzen auch zu setzen. Und je reifer sie werden, eben mehr Freiheit zuzutrauen, mit vollem Vertrauen. Also wenn die Kinder spüren, meine Eltern vertrauen mir, wollen sie auch das Vertrauen nicht enttäuschen, nicht? Und man kann schon auch das Thema Verantwortung ansprechen in Form der, dass die Kinder auch selbst für etwas gerade stehen. Also, dass man sagt, du kannst jetzt selbst wählen, wann du nach Hause kommen willst am Abend, du bist erwachsen genug, aber bitte, du bist auch dann verantwortlich, dass du genug Schlaf hast, dass du nicht in der Schule einschlafst, dass du nicht übermüdet bist, dass du immer noch munter und lebendig bist bei Tag und nicht nur bei Nacht munter bist und bei Tag herumdöst und so. Also das heißt, man zeigt hier Konsequenzen auf und sagt, ich gebe das jetzt in deine Hand. Du bist in einem Alter, du kannst es selbst entscheiden, aber entscheide es klug. Nicht? Und oder auch, dass man sagt, du kannst dir deine Freunde selbstverständlich selbst aussuchen, bedenke aber, alle Beziehungen haben auch Einfluss auf einen Menschen. Also such dir gute Freunde aus und nicht solche, die dich irgendwo runterziehen oder in Sucht hineinziehen oder so etwas. Pass gut auf, mit wem du da Umgang hast und so. Also das heißt, man übergibt dann ein Stück Freiheit und ein Stück Verantwortung. Und übergeben ist übergeben. Dann dürfen die Kinder auch einmal Fehler machen und dann dürfen sie auch einmal auf die Nase fallen. Dann ist das Vertrauen der Eltern da und das Vertrauen sagt, auch wenn du einen Fehler machst, du wirst dich wieder da rappeln, du wirst dich wieder aufrichten, du hast genug in dir, ja, um das alles wieder gut zu machen und einen neuen, besseren Weg einzuschlagen. Ich glaube an dich. Und dieser Glaube und dieses Vertrauen der Eltern, das hilft den Kindern dann auch, auch wenn sie mal ein paar schlechte Erfahrungen gemacht haben, sich wieder zu erholen. Es will jede Generation ihre eigenen Erfahrungen machen. Und Erfahrungen sind schlecht zu transportieren. Man möchte so gern die eigenen Erfahrungen, die man als Eltern gemacht hat, überhaupt die schlechten, möchte man von den Kindern fernhalten. Aber Erfahrungen, jeder möchte seine Erfahrungen machen, jede Generation. Und das dürfen sie auch.
Was ist das Ziel dieses ganzen Prozesses? Auf was hin muss dieser Abschied passieren? Mhm. Kinder verabschieden.
Naja, das Ziel aller Erziehung ist ja, dass man Menschen in die Selbstständigkeit bringt, dass sie glückliche, anständige Menschen werden. Man sollte sie wirklich mit allen guten Wünschen und mit vollem Vertrauen gehen lassen, ins Leben gehen lassen. Was man vielleicht so als Letztbotschaft einem Kind mitgeben könnte, ist, dass man sagt, weißt du, du musst keine tolle Karriere machen, du musst nicht riesen Erfolg haben, du musst nicht Reichtümer sammeln, das brauchst du alles nicht. Aber bleib anständig auf deinem Weg. Halte das Niveau. Rutsch nicht unter dein Niveau. Also das ist vielleicht so eine Letztbotschaft, die man ein Kind mitgeben könnte. Und damit ausgerüstet soll es ins Leben hinausgehen.
Frau Professor, es ist ja oft so, dass Erwachsene, die schon durchgegangen sind durch diese Phase des Erwachsenwerdens, durch die Pubertät, auch merken, dass es im Verhältnis zu den Eltern noch Unausgegorenes gibt. Also dass sozusagen dieser notwendige Abschied, über den wir schon viel jetzt gesprochen haben, nicht ideal passiert ist. Mhm. Was können dann diese Erwachsenen, Kinder, oder was sollen sie tun? Was ist das, was fehlt?
Ja, also Abschiede gelingen eigentlich nur im Guten. Wenn ein Abschied nicht gut ist, ist er auch nicht ein wirklicher Abschied, weil immer noch etwas nachhängt. Also es ist gleichsam immer noch eine Art Fessel da an das, was eben nicht gut ist. Und so viel, wie es für die Eltern ein gewisses Rezept gibt, dass man also die Kinder echt wirklich loslassen soll und sich auch nicht mehr einmischen soll dann in die Erwachsenen Angelegenheiten der erwachsenen Kinder und nicht ständig nachfragen und Kinder ausfragen sollen und immer noch gängeln soll über diese Zeit der Ablösung hinaus, so gilt auch für die Kinder eine gewisse Regel. Sie sollen ja eigentlich frei werden für ihr eigenes Leben. Und frei fürs eigene Leben wird man, wenn man nach vorne schauen kann und nicht dauernd zurückschauen kann. Aber zurück schaut man, wenn dann man, also wenn man so nach hinten gebunden ist, dann ist irgendein Groll da oder ein Ärgernis da. Und deswegen gilt so eine Art der Regel, dass man wirklich frei fürs Leben wird, wenn man zwei Dinge getan hat. Man soll einmal seinen Eltern gedankt haben für alles, was sie für einen getan haben. Und schließlich und endlich haben sie einem ja auch das Leben geschenkt und das ist ja auch schon etwas. Und sie haben noch mehr getan als nur das Leben schenken. Sie haben ja auch doch irgendwo für die Kinder gesorgt. Und dieser Dank, wenn auch nicht direkt ausgesprochen wird, sollte aber im Herzen der Kinder wohnen und sich irgendwie einmal zeigen, in irgendeiner Weise zeigen, in irgendeiner netten Geste oder in irgendeiner einer Rückmeldung an die Eltern. Und das Zweite, was alle Kinder einmal machen müssen, sie müssen ihren Eltern verzeihen, was die Eltern falsch gemacht haben. Und alle Eltern machen etwas falsch. Das ist die Natur der Sache, dass man nicht perfekt ist. Und manche Eltern haben größere Fehler gemacht und auch sehr schmerzliche Fehler gemacht. Aber was es auch sei, die Kinder müssen den Eltern doch verzeihen und vergeben, sonst werden sie immer an Ketten der Kindheit hängen. Nur mit diesem Vergebungsakt können sie sich wirklich lösen und freistrampeln für ihr eigenes Leben. Und also Dank und Vergebung befreit sie. Und sie müssen dann nicht mehr zurückschauen und schließlich und endlich müssen die Eltern für ihre Fehler gerade stehen. Aber die Kinder haben auch die Kraft in sich, in einer Art Selbsterziehung und Nachreifung noch manches davon auf ihre Weise wieder gut zu machen.
Ja, das war ein wichtiger Punkt. Dank und Vergebung, etwas, das Kinder ihren Eltern, ja, schulden ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber dass sie tun sollten einmal, sagen sie, nicht?
Es ist zu ihrem eigenen Vorteil.
Zu ihrem eigenen Vorteil.
Ich habe einmal dieses Gleichnis gebracht, dass ich gesagt habe, ein Schiff wird im Hafen gebaut, ne? Und so wächst dem Kind im elterlichen Nest auf. Aber das Schiff wird nicht für den Hafen gebaut, sondern es wird dafür gebaut, ins weite Meer hinauszufahren. Und solange es gebaut wird im Hafen, hängt diese Ankerkette, also ist der Anker im Grund und hält es fest, damit der Sturm es nicht wegweht und so weiter. Aber diese Ankerkette muss einmal durchschlagen werden oder eingezogen werden, damit das Schiff flott wird. Und dieser Akt des Dankes und der Vergebung, das ist der Akt, der diese Ankerkette aus dem Boden herausholt und das Schiff flott macht für seine Reise übers Meer.
Ja, vielen Dank. Ich würde noch ganz gern zu einem anderen Thema, zu zwei Themen eigentlich noch gehen. Das eine ist, Sie haben in unserem Vorgespräch angedeutet, dass heutzutage, vor allem heutzutage, es gab das früher natürlich auch schon, aber jetzt vermehrt, dass der Abschied von den Eltern, dass die ja im Normalfall zwei sind, also es gibt immer zwei leibliche Eltern, dass der manchmal sozusagen aufgespalten wird, nämlich wenn es eine Scheidung, eine Trennung gibt, ja. Und dass dann der Abschied von einem Elternteil, meistens dem, der geht und oder gehen muss, und das ist dann oft der Vater, verfrüht stattfindet.
Das stimmt. Durch die Scheidungen kommt es oft dazu, leider dazu, dass die Väter, es sind oft die Väter, nicht, dass die, weil die Kinder bei den Müttern bleiben, eher, dass die Väter sich sehr früh von Kindern verabschieden müssen, nämlich verabschieden. Sie haben ja ein Besuchsrecht und sie haben ja vielleicht noch Kontakt mit den Kindern auch nachher, aber sie sie müssen sich von dieser Art Vaterrolle verabschieden. Es ist nicht mehr diese väterliche Beziehung so lebbar, wenn man sich nur alle 14 Tage oder alle 3 Wochen einmal sieht und kommen in eine andere Rolle hinein, so eine Art Besuchsonkel oder so etwas. Und das ist auch ein schwerer Abschied oft für Väter und auch für die Kinder. Also das ist ein bisschen früher Abschied. Und überhaupt würde ich sagen, bei Scheidungen, die Hauptregel ist, es den Kindern so leicht wie möglich zu machen. Das ist das Hauptgesetz. Die Eltern haben da die Verantwortung. Sie sind ja Eltern eines oder mehrerer Kinder. Und dieser Verantwortung können sie nur gerecht werden, wenn sie schon auseinandergehen, dass sie es den Kindern wirklich so leicht wie irgendwie möglich machen. Das heißt, keine Gehässigkeiten gegen den Ex-Partner und so weiter. Nicht am Rücken der Kinder irgendwas austragen. Nicht auch diese Besuchsväter dann manchmal versuchen sie durch Geschenke sich die Liebe der Kinder irgendwie zu erkaufen, so das bringt aber auch nicht viel, oder sie Kinder ausfragen oder dass sie den Kindern irgendwelche Erklärungen abgeben, was der andere falsch gemacht hat, und also das alles tut den Kindern nicht gut. Ein Tipp vielleicht, wenn es möglich wäre, wenn so ein Vater wenig Kontakt zu den Kindern hat, dass er diese Kontakte irgendwie sehr individuell nützt. Also zum Beispiel, dass er, wenn er irgendeine besondere Gabe hat, sagen wir sportlich, also dass er dann die wenigen Stunden, die er mit dem Kind hat, eben Sport treibt oder es mitnimmt auf Sportplätze oder zu Sportereignissen, oder wenn er ein Naturliebhaber ist, dass er dem Kind vielleicht etwas über Pflanzen oder Tiere erzählt oder zeigt oder so, dass das Kind weiß, also wenn es jetzt beim Vater ist, könnte auch bei der Mutter sein, es ist je nachdem, also dort den Betreffenden, den sehe ich zwar selten, aber da ist es interessant, da gibt es irgendwas Besonderes in der Art, dass ihm eine andere Seite der Welt noch zusätzlich gezeigt wird, die es vielleicht sonst nicht so in dem Ausmaß kennt. Das geht so also ein bisschen die Nähe der früheren Großfamilien, und tatsächlich sind ja heute oft so Patchwork-Familien dann, also der geschiedene Teil heiratet wieder, der bei dem das Kind verbleibt, heiratet auch wieder, gibt Stiefväter, Stiefmütter, gibt's, und früher waren es halt Onkels und Tanten und Cousinen und Neffen und Nichten und so, und da haben die früher die Kinder auch gewusst, bei dem Lieblingsonkel, der weiß ich, der schnitzt immer, der zeigt mir, wie man mit dem Messer umgeht oder mit Holz etwas machen kann, oder die Lieblingstante, die erzählt immer schöne Geschichten. So. Also, dass man hier versucht, dem Kind noch, wenn man es schon wenig sieht und auch im Alltag nicht mehr begleiten kann, da weiß man auch oft nicht, wie das Alltag der Kinder ausschaut, in Schule und so weiter, dass man ihm irgendwo ein kleines Fensterchen zur Welt noch aufmacht, das stärkt auch wieder diese Beziehung, die dann doch seltener stattfinden kann.